Hallo und herzlich willkommen bei 1820. Mein Name ist Benjamin Golme. Gestern Abend war in Deutschland D-Day, der Tag der Entscheidung in Berlin. Das heißt, die Spitzenpolitiker von CDU, CSU und SPD sind in Berlin zusammengekommen. Beim Koalitionsgipfel waren von Beobachtern klare Signale erwartet worden. Können die Parteien sich auf wichtige Beschlüsse einigen oder platzt sogar die Koalition? Ein Tag später spricht niemand mehr vom D-Day. Bis jetzt keine Neuwahlen und auch keine großen Entscheidungen. Außer Spesen nichts gewesen. Und darum sprechen wir heute auch nicht weiter über die deutsche Koalition. Stattdessen geht's nach China. Dort treffen sich Donald Trump und Xi Jinping. Die größte Wirtschaftsmacht der Welt trifft auf ihren Herausforderer. Wir sprechen mit dem Hongkonger Man Yanye über das Verhältnis der Supermächte. Außerdem schalten wir in die Nähe von Bethlehem. In eine Region, da beginnt der Streit schon beim Namen. Ist es Judäa, Israel, Palästina oder etwa das Westjordanland? Unser Gast Nathanael von Boxberg ist Siedler. Er antwortet auf den Vorwurf des jüdischen Terrors gegen Palästinenser und erklärt, warum die jüdischen Siedlungen aus seiner Sicht historisch und rechtlich legitim sind. Es wird also international, wir beginnen aber jetzt in der deutschen Innenpolitik. Für die Alternative für Deutschland läuft es derzeit im Grunde genommen blendend. Diese große Koalition aus Union und SPD wird immer kleiner in den Umfragen. Sie streitet auf offener Bühne. Und wenn sie mal nicht streitet, dann kündigt sie neue Steuererhöhungen oder Abgaben an. Die AfD sonnt sich in der Opposition und wird immer stärker. Auf Bundesebene sehen Umfragen sie bei 27% und damit schon 5 Punkte vor der Union und auf Platz 1. Im September könnte Sachsen-Anhalt eine AfD-Alleinregierung bekommen. Auch da gibt es Umfragen und die sehen die Partei zum Teil schon bei 41%. Im brandenburgischen Zedenik ist man da schon einen Schritt weiter. Zum ersten Mal in der Geschichte des Bundeslands wurde ein AfD-Kandidat als hauptamtlicher Bürgermeister gewählt. Eine Stichwahl war nicht nötig, denn schon im ersten Wahlgang holte er den Sieg mit 58% der Stimmen. Der neue Bürgermeister von Zedenik heißt demnächst René Statkewitz. Das ist auch deswegen spannend, weil Statkewitz früher für die CDU im Berliner Abgeordnetenhaus saß. Heute ist er unser Gast. Herr Statkewitz, guten Abend.
Ja, schönen guten Abend aus Zedenik.
Einerseits sind Sie der erste AfD-Mann, der zum Bürgermeister gewählt wird. Andererseits hat Zedenik auch nur etwa 14.000 Seelen. Wie historisch ist Ihr Wahlsieg?
Ach na ja, von historisch würde ich nicht sprechen, sondern von Normalität. Also was hier passiert ist in Zedenik, ist, dass es mir gelungen ist, alle Wahlkreise, alle Stimmbezirke zu holen. Dafür bin ich sehr dankbar. Aber ich bin hier eben in Zedenik aktiv, bin seit der letzten Kommunalwahl hier in der Kommunalpolitik tätig. Und ich denke, die Bürger haben bewusst sich für mich entschieden. Und das ganz unabhängig von der Frage, bin ich Mitglied der AfD oder nicht.
Sie haben gleich im ersten Wahlgang 58% bekommen. Auf Platz 2 steht ein Kandidat der FDP mit rund 29%. Da frage ich mich, wo waren denn da die großen Parteien? Wo waren CDU, wo war die SPD?
Naja, möglicherweise sind die genauso gut wie ich informiert, welche Herausforderungen wir hier in Zedenik zu lösen haben in den nächsten Jahren. Und offenbar war da niemand bereit, die Arbeit zu machen. Wobei ich auch sagen muss, es ist ja zu beobachten, dass sowohl SPD als auch die CDU immer mehr Schwierigkeiten haben, überhaupt noch Mitglieder zu haben, geschweige denn Leute, die bereit sind und auch in der Lage, eine solche Aufgabe zu übernehmen. Also man spürt den Rückzug dieser Parteien förmlich.
Was ist denn die Problematik von Zedenik? Also der Job, den Sie da antreten, das scheint ja ein echter Schleudersitz zu sein. 2021 hat der damalige Bürgermeister das Handtuch vorzeitig geworfen. Sein Nachfolger ist dann aus gesundheitlichen Gründen nach 2 Jahren zurückgetreten. Und dessen Nachfolger hat sein Amt angetreten und wurde sofort krank. Der hat praktisch nie richtig amtiert. Also was ist los in Zedenik?
Naja, ich denke mal, der letzte Bürgermeister hat ja deutlich gemacht, dass es nicht am Amt gelegen hat nach 4 Tagen. Also so anstrengend kann es nicht sein, dass man bereits nach 4 Tagen das Handtuch werfen muss. Ja, der davor, ja, er wurde krank, aber war vielleicht auch vorher nicht ganz gesund. Nein, das Problem ist, das, was wir hier machen, ist Kernarbeit, ist Basisarbeit. Wir kümmern uns um die ureigensten Probleme der Kommunen und das natürlich in einem Rahmenkonstrukt, was nicht besonders toll ist in den letzten Jahren. Ja, also wenn wir uns anschauen, welche Probleme seitens der Bundespolitik rein bis in die Kommunen reichen, dann leiden die natürlich im Moment alle drunter. Unsere Stadt steht derzeit finanziell mit dem Rücken an der Wand. Wir werden im nächsten Jahr in die Haushaltssicherung müssen, was vergleichbar wäre mit einem Insolvenzplan. Das heißt, da werden wir viel konsolidieren müssen, da werden wir viel ändern müssen. Mein Plan ist ein etwas anderer, aber dazu kommen wir vielleicht noch.
Ja, dann mal los. Was ist denn Ihr Plan mit Zehdenick? Was wollen Sie wirklich erreichen?
Naja, wir müssen alles dafür tun, dass wir das, was ursprünglich, also was hier an Verfahren offen geblieben ist, die Dinge, die viel zu lange dauern, das müssen wir viel schneller hinbekommen. Wir müssen die Stadt wieder auf Wachstumskurs bringen. Uns können nur mehr Einnahmen helfen. Und wenn wir das überall in Deutschland machten, dann würden wir auch wieder eine Chance haben, aus dieser Krise zu kommen. Wie gesagt, die Rahmenbedingungen sind außerordentlich schlecht. Ich hoffe jeden Tag, dass es doch noch gelingt, irgendwann auf der Bundesebene die Kurve zu kriegen. Im Grunde wäre es einfach. Die CDU löst die Koalition, sucht sich einen anderen Partner, der liegt auf der Hand. Und dann könnten wir schon relativ zeitnah die Rahmenbedingungen in Deutschland wieder so weit verbessern, dass auch den Kommunen besser geht.
Aber mehr Einnahmen ist jetzt auch eine Binsenweisheit. Was wollen Sie denn genau machen?
Natürlich ist das eine Binsenweisheit. Wir haben aber auch schon Weichen gestellt. Wir sind dabei, eins unserer Gewerbegebiete zu erweitern, damit wir hier weiter ansiedeln können. Das ist außerordentlich wichtig. Ich will versuchen, den Bauturbo, den die Bundesregierung beschlossen hat, möglichst umfangreich und unkompliziert hier einzusetzen, in der Hoffnung, dass Investitionen nach Zehdenick kommen. Wir haben vergleichsweise noch gute Voraussetzungen, also Stichwort Grundstückspreise, all diese Dinge. Also wir haben hier Potenzial und das müssen wir erschließen und das werde ich tun.
Das Kernthema, was ich bei der AfD wahrnehme, ist Migrationspolitik. In Zehdenick gab es 2023 Meldung, dass eine Schulturnhalle für Zuwanderer freigeräumt wurde und drei Schulen konnten dann keinen Sport mehr machen. Wie ist die Situation heute?
Nein, das ist damals gelungen, das abzuwenden. Und diese Turnhalle steht weiterhin für die Schulen, für den Sportunterricht zur Verfügung. Und da würden wir uns auch, falls noch jemand auf die Idee kommt, eine solche Idee umsetzen zu wollen, würden wir uns erneut stark machen. Ja, die ganze Stadt zusammengestanden. Deswegen konnten wir die Idee des Landkreises an der Stelle abwenden.
Das ist ja die entscheidende Frage. Was kann ein Kommunalpolitiker überhaupt in solchen Fragen leisten? Also als Bürgermeister, wie können Sie jetzt migrationspolitisch Einfluss nehmen?
Also, direkt in die grundpolitischen Ausrichtungen können wir an der Stelle nicht Einfluss nehmen. Was wir machen können, ist vor Ort sozusagen damit fertig zu werden, und zwar so gut es geht. Aber wie ich eben erwähnt habe, es gab die Idee, eine solche Schule zu nutzen, die hätte massiven Einfluss auf den sozialen Frieden in der Stadt. Das ist gelungen, das abzuwenden. Und in gleicher Weise würden wir wahrscheinlich auch für zukünftige Projekte argumentieren. Und ich habe die Hoffnung, dass wir an dieser Stelle auch bundespolitisch doch irgendwann mal vorankommen und sich solche Diskussionen in Zukunft erübrigen.
Also ich habe auf jeden Fall Verständnis dafür, dass man die Kompetenzen mal erklärt. Aber es gibt da auch so eine Kaskade, die gefährlich werden kann. Also der Bürgermeister von Zehdenick sagt, ja, da kann ich leider nichts machen. Dann kommt der Landkreis von Sonneberg, der Landrat, der ist ebenfalls AfD, der sagt, nee, ist leider nicht meine Kompetenz, kann ich nichts machen. Im schlimmsten Fall kommt noch der Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt, der ist dann auch AfD und heißt Ulrich Siegmund, der sagt, nee, also da kann ich leider nichts machen. Die können dann alle nichts machen und dann merkt der Wähler, ach na toll, die AfD macht ja gar nichts. Sehen Sie diese Gefahr?
Nein, ich sehe die Gefahr nicht. Eins meiner Ziele, das habe ich auch im Wahlkampf deutlich gemacht, ist auch mehr Transparenz. Natürlich muss man den Bürgern klar machen, welche Befugnisse hat eine Stadt selbst, also was ist im Rahmen der kommunalen Selbstverwaltung für eine Stadt möglich. Und das ist viel mehr, als viele denken. Wir entscheiden, wo sich unsere Stadt hinentwickelt. Wir entscheiden, wo ist Bauland, wo nicht. Und da gibt es natürlich auch in einigen Fällen die Mitsprache und die Überstimmung einer Kommune. Aber man sollte die Möglichkeiten, die die Kommune hat, nicht unterschätzen. Man muss natürlich, da haben Sie völlig recht, den Bürgern klar machen, wo sind die Grenzen. Wir können nicht alles entscheiden. Ja, wir haben zum Beispiel Schulen. Da müssen wir uns auch darum kümmern, um die Grundschulen müssen wir uns da auch darum kümmern, dass dort möglichst guter Unterricht erfolgt. Wir haben aber keine Möglichkeit auf den Inhalt des Unterrichts beziehungsweise auf die Frage Lehrerschaften und so weiter Einfluss zu nehmen, sondern wir sind diejenigen, die die Ausstattung zur Verfügung stellen. Das immer wieder auch klar zu machen, wo die Kompetenzen sind und wo die Möglichkeiten sind, das ist eine Aufgabe, aber das kriegt man gelöst. Und ich glaube, dann wird auch nicht, sondern die Bürger sind schon in der Lage zu unterscheiden, welche Ebene ist dafür zuständig. Zwischen Kommune und Landkreis ist es ganz häufig schwierig, aber schon bei der Landesebene fängt es eigentlich an, dass viele das verstehen.
Ich vermute mal, die Gratulation der Ortsvereine, der Vereine der Grünen oder der SPD oder der CDU, die fielen eher mau aus. Aus der Partei Die Linke gab es sogar scharfe Kritik. Landesgeschäftsführer Stefan Wollenberg sagte, den Feinden der Demokratie kampflos den Raum zu überlassen, ermöglicht solche Wahlergebnisse erst. Also damit sind Sie gemeint, Feinde der Demokratie. Und er forderte von der Landesregierung nun die Unterstützung eines AfD-Verbotsverfahrens. Fürchten Sie das?
Nein. Also ich halte das für heiße Luft, was da geblasen wird. Wissen Sie, die Realität gerade in der Kommunalpolitik ist eine völlig andere. Ich habe natürlich selbstverständlich Glückwünsche und Gratulationen aus den umliegenden Gemeinden bekommen, selbst aus Templin, da haben wir einen SPD-Bürgermeister, der schrieb mir sogar aus seinem Urlaub, wünscht alles Gute, freut sich auf die Zusammenarbeit. Das Gleiche natürlich auch Gransee. Auch Rheinsberg hat sich gemeldet. Also es ist eine Mehr zu glauben, was die Parteien da teilweise von sich geben, dass das irgendwie der Realität entspricht. Ich glaube auch, dass das größte Problem dieser etablierten Partei ist, einfach die Realitäten nicht mehr anzuerkennen. Wir reden in der Kommunalpolitik wirklich über die Sachthemen. Welche Straße ist zuerst dran oder welche ist überhaupt dran? Was machen wir hier, was machen wir dort? Das sind ganz konkrete Themen und da hat Ideologie in der Regel fast keinen Platz. Also es gibt Ausnahmen, aber in der Regel hat das in der Stadtverordnetenversammlung überhaupt keinen Platz. Und das ist realitätsfern, was da beschrieben wird. Und wer mich als Demokratiefeind beschreibt, der kennt mich nicht. Da mache ich einen Punkt und sage, machen Sie sich die Mühe, lernen Sie mich kennen. Und dann werden Sie wissen, dass ich genau das Gegenteil bin.
Sie waren ja früher selber in der CDU und Ihre alte Partei liebäugelt im Moment so gar nicht mit einer Kooperation mit der AfD. Also Bundeskanzler Friedrich Merz betont immer wieder, mit mir wird es diese Zusammenarbeit nicht geben. Tilman Kuban hat sich in der vergangenen Woche im Bundestag zu Wort gemeldet, hat das absolut so bestätigt. Jens Spahn sagt, mit dieser AfD wird auch er nicht zusammenarbeiten. Jens Spahn war ja so eine kleine Hoffnung, weil er als konservativer Vertreter der CDU galt. Also sind damit die Hoffnungen auf Schwarz-Blau erstmal gescheitert?
Ich kann das nicht einschätzen, dazu fehlt mir der Einblick. Aber so ich die CDU noch kenne, habe ich immer gespürt, dass wir eine riesen Diskrepanz zwischen der CDU-Führung und der CDU-Basis haben. Also schon bis Kreisverbandsebene, da geht es noch und ab dann verwässert sich das alles. So ist die CDU halt, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass die Basis der CDU mit dem, was da passiert ist, zufrieden ist. Also der Grund, der mich damals zum Austritt geführt hat, ich habe ja 2009 den Schritt von mir aus gemacht, war ja der erkennbare Richtungswechsel weg von einer Politik der sozialen Marktwirtschaft, der Freiheit, hin zu einer bevormundenden Politik, einer Politik von irrsinnigen Entscheidungen, wenn wir an die Energiewende denken, die ja damals schon in dieser Zeit, ist ja der Grundstein gelegt worden, an den Atomausstieg denken oder vieles anderes mehr. Es war damals klar und absehbar, dass das unser Land in einer ganz tiefen Krise stürzen wird. Und das ist ja auch eingetreten. Und wir haben das damals schon diskutiert. Es hat diese Debatten schon gegeben. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Parteibasis der CDU, so es die denn überhaupt noch gibt, so vergesslich ist, dass die das nicht wissen. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist, Ich hatte das gar nicht vor, hier in Zehlenick nochmal in die Kommunalpolitik einzusteigen. Aber jetzt habe ich mit Menschen zu tun, auch gerade wenn ich in die Nachbargemeinden gucke, ob das eine große Organisation ist, die sich um die Kooperation der Gemeinden untereinander kümmert, ob es ein Amtsdirektor ist, ob es andere sind, die waren auch mal alle in der CDU. Im Grunde sitzen wir wieder beieinander und machen die Arbeit, die wir früher schon machen wollten. Nur die eigentliche ursprüngliche CDU, die sitzt irgendwo ganz anders und erkennt die Welt nicht mehr.
Vor ziemlich genau 20 Jahren gab es einen Brandanschlag auf Sie und auf Ihre Familie. Das war lebensbedrohlich. Dennoch sind Sie in der Politik geblieben und dann sind Sie auch noch zur AfD gegangen. Also zu der sicherlich am meisten gehassten Partei Deutschlands. Wie empfinden Sie das politische Klima heutzutage?
Naja, also ich hatte das schon erlebt, dass Antifa-Truppen, die den Namen ja überhaupt nicht verdient hätten, Veranstaltungen gestürmt haben, die ich für die CDU machte. Also das war schon bekannt und da begann ja so etwas schon. Sie sprechen den Brandanschlag an, das ist leider nie gelungen aufzuklären, wer genau dahinter steckt. Die Vermutung liegt nahe, aber wir wissen es nicht. Insofern will auch ich mich nicht an Spekulationen beteiligen, aber es ist naheliegend, dass das mit meiner politischen Arbeit, das war ja auch im Drohbrief so erwähnt worden, zusammensteht. Und ich habe damals, das war ein einschneidendes Erlebnis, das gebe ich auch zu, und ich habe damals einige Tage überlegt, ob es ein Grund wäre, sich aus der Politik zurückzuziehen. Ich habe es nicht gemacht und was alles, was danach kam, war überhaupt nicht, jedenfalls erst recht nicht zu diesem Zeitpunkt geplant. Und danach kam eine lange Pause. Und in dieser langen Pause sitzt man da und ärgert sich darüber, dass man ja schon 20 Jahre zuvor die Dinge hat kommen sehen und mit Leuten diskutiert hat. Und hey, ihr könnt so nicht weitermachen. Ihr fahrt das Land gegen die Wand. Die Unzufriedenheit wächst. Wo soll das hinführen? Und dann kommt irgendwann der Zeitpunkt, wo man sagt, was ist jetzt wichtiger? Und das ist eigentlich der Punkt. Wenngleich ich sagen muss, mich zieht es heute nicht mehr in die große Politik. Ich bin hier in Zehlenick mit der Kommunalpolitik vollends beschäftigt. Und bin auch zufrieden und sehe das jetzt für mich, auch vom Alter her, für eine Aufgabe, die ich hier gut lösen kann mit meiner Erfahrung. Und zu mehr werde ich mich kaum noch hinreißen lassen.
Meist gehasste Partei, habe ich gerade gesagt. Das ist vielleicht auch ein kleines Konkurrenzverhältnis zu Bündnis 90 Die Grünen. Aber das diskutieren wir dann beim nächsten Mal mit René Stadtgewitz, AfD-Politiker. Ja. Seit Sonntag gewählter Bürgermeister von Zehlenick. Am Montag muss er dann die Wahl annehmen und dann noch vereidigt werden. Zehlenick liegt übrigens im Oberhavelland, nördlich von Berlin. Herr Stadtgewitz, herzlichen Dank.
Nur 50 Kilometer weg. Vielen Dank und auf Wiederhören.
Der Chef von Apple geht an Bord, der Chef von BlackRock, der von Tesla und X sowieso und einige weitere große Firmenbosse. Mit dabei sind die Minister Marco Rubio und Pete Hegseth und allen voran natürlich der Präsident persönlich. Sie alle haben in den kommenden Tagen dasselbe Ziel.
Let's say China.
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 I know China very well. China. China. China.
China. China. China.
Es geht also nach China. Donald Trump ist unterwegs zum Staatsbesuch mit Xi Jinping nach Peking. Dieses Ereignis wird vermutlich alles überstrahlen, was wir diplomatisch in den vergangenen Jahren gesehen haben. Es wird mit enormer Spannung erwartet. Donald Trump hat China sanktioniert und mit Zöllen belegt. Er hat China für den Ausbruch von SARS-CoV-2 verantwortlich gemacht und sieht in China den Konkurrenten um die geopolitische Führung der Welt. Nachdem der Staatsbesuch wegen des Iran-Kriegs einmal verschoben wurde, ist es nun tatsächlich soweit. Darüber sprechen wir mit Manjiang Ng, Journalist und Berater der Geschäftsführung der Epoch Times Deutschland. Guten Abend.
Ja, guten Abend.
Vor dem Treffen schickt Donald Trump erstmal Vorschusslorbeeren nach Peking. Er lobt den Staatspräsidenten und sagt, man werde China gemeinsam auf ein höheres Level führen. Die Bedeutung zeigt auch diese enorme Delegation, die da anreist. Was erwarten Sie von dem Treffen?
Ich denke, einmal wurde Präsident Trump gefragt worden von Journalisten, was ist Ihre endgültige Ziel mit China? Und dann hat er in zwei Worten geantwortet. Open China, sagt er in Englisch, also China öffnen. Und ich glaube, die meisten verstehen vielleicht nicht ganz, was er meint. Die meisten denken, er erwartet, dass China aus Wirtschaft, Markt, ja, den Markt zu öffnen für amerikanische Waren und so. Aber für mich ist nicht so. Der äußerste Ziel Open China heißt, in alle Gebiete, nicht nur in Handel, in Wirtschaft, aber auch politisch. Ja, zum Beispiel in China im Moment ist so, dass alle Medien ist von der Partei kontrolliert. Ja, und der Internet hat den besten Firewall, alle unerwünschte Informationen wegfiltriert. Alle diese will er enden. Er will, dass China seine Firewall abreißen und andere Partei außer der kommunistischen Partei zu erlauben. Das ist jedenfalls sein äußerstes Ziel, Open China. Und ich denke, er arbeitet methodisch in Richtung dieses Ziel. Ja, ob er mit diesem Besuch sofort erreichen, wahrscheinlich nicht. Aber jedenfalls, ich bin diejenige, die nicht der Meinung, dass Trump ständig ändert sich.
Das klingt jetzt von Ihnen sehr optimistisch. Trump als Menschenrechtspolitiker, als Demokratieförderer. In Venezuela haben wir da was anderes gesehen. Nach dem Sturz von Maduro sind die Nachfolger von Maduro letzten Endes aus der gleichen Kaste. Im Iran haben wir bislang auch noch nicht gesehen, dass es da einen großen Umbruch in der Menschenrechtssituation gegeben hat. Bei China vermuten Sie das jetzt aber. Das ist der eine Aspekt. Und der andere Aspekt, das ist garantiert nicht das, was Xi hören will.
Ja, ich denke, ich bin auch für Menschenrechte, aber man kann nicht mit Gewalt oder über Nacht Menschenrechte wieder einzuführen. Das ist nicht so einfach, ja. Aber auch in Venezuela, die Entwicklung, also nach den Festnahmen des Präsidenten Maduro, ich denke, danach die Situation in Venezuela wird bestimmt besser für Menschenrechte, weil auch wenn der Nachfolger, der Präsidentin, ja, von der gleichen Kasten, aber sie dürfte Präsidentin dazu sein, mit der Bedingung, dass in Interesse Amerika zu sein. Und ich bin überzeugt, dass Venezuela arbeitet nicht mehr wie früher. Beispiel, früher war Venezuela lebenswichtiger Unterstützer der kommunistischen Regime Kuba. Und heute, Kuba leidet vom Mangel von Öl. Warum? Weil seit dieser Aktion exportiert Venezuela kaum Öl nach Kuba. So. Und wenn man so ein menschenrechtlich verletzendes Regime wie den kubanischen Regime schwierig macht, das ist wahrscheinlich auch indirekt die Menschenrechte zu fördern.
Zwischen diesen beiden großen Mächten gibt es auch Verteilungskämpfe, unter anderem um Halbleiterchips und um seltene Erden. Jetzt ist auch der CEO von Nvidia mit an Bord und reist nach Peking. Und Nvidia darf ja Superchips nicht nach China verkaufen. Ist das Verhandlungsmasse? Was erwarten Sie bei diesen Fragen seltene Erden und Halbleiterchips?
Ja, also die am meisten avancierte Microchips ist es schon eine Sanktion gegen China. Bis weitere. Und das natürlich nutzt den Donald Trump als Verhandlungskarte, ja, seine Spielkarte. Und ich denke, mit dem Microchip von der Technologie her, China ist noch von der technologischen Ebene, er hat immer noch einen großen Abstand von der amerikanischen. Ja. Auch wenn man sagt, Taiwan ist an der Spitze, aber Taiwan, Halbleiter, ist eigentlich mehr von der Herstellung ist die Nummer eins in der Welt. Aber hinter dieser Herstellung braucht man sehr viele neue kreative Technologien. Und viele kommen immer noch vom Silicon Valley, Amerika. Und auch viele Technologien, die notwendig sind für Herstellung der Ableiter, hat Amerika immer noch die führende Position. Teilweise auch die Holländer. Ja? Aber ich denke, Trump nutzt das bestimmt das aus einer Bedingung in der Verhandlung mit China. Zum Beispiel, wenn du die beste Ableiter kaufen wollen, ja, dann musst du aufhören mit dem Spielerei mit dem Selten der Erde. Ja, und gleichzeitig seltene Erde ist immer noch eine schwächere Karte für China, weil seltene Erde ist nicht irgendwie ein Monopol von China. Ja, China hat eine Dominanz in den seltenen Erde-Markt in der Welt, nur weil die chinesische Hersteller der seltenen Erde ignorieren Menschen, Gesundheitsproblem, also die Arbeitersicherheit und den Umweltschutz. Deswegen könnte die seltene Erde, die Herstellungskosten oder überhaupt den Preis in dem Weltmarkt, ja, nur die Hälfte oder sogar manchmal ein Drittel so viel wie der gleichen seltene Erde von Amerika oder anderen westlichen Ländern produziert. So, deswegen haben wir die Dominanz. Und weil die seltene Erde nutzen als Druckmittel, hat Amerika, Japan und andere Länder schon lange angefangen, eigene Herstellung wieder zu etablieren. Und ich denke, das ist nur eine Zeitfrage. Noch ein Jahr ist seltene Erde nicht mehr eine effektive Karte in der Hand der chinesischen Regierung.
Die entscheidende Frage ist ja, treffen sich da jetzt zwei Partner oder zwei Weltmächte, die in Konkurrenz zueinander stehen und sich eigentlich bekämpfen? Und für letztere These gibt es ja Anhaltspunkte. Also den Sturz von Maduro, den Angriff auf den Iran als wichtigen Ölexporteur Richtung China und dann eben auch das Halbleiterembargo gegen China. Wenn Donald Trump China eigentlich als Konkurrenten, ja eigentlich sogar als Gegner sieht, steht das nicht alles in einer Reihe? Und ist es dann nicht logisch, dass er auf keinen Fall Halbleiter neuester Generation nach China liefern lassen wird, weil er genau weiß, dass das Rennen um die Vorherrschaft auch im KI-Markt entschieden wird?
Ja, also der Donald Trump ist bekannt als sehr guter Verhandler. Aber seine Strategie basiert auf Kommunist China, ist eine potenzieller Gegner, ist ein potenzieller Feind. Ja, das ist der Unterschied zwischen erste Mandant Präsident Trump vor 5 Jahren und den zweiten Mal Präsident Trump. Ja, weil die erste Mal war denn Trump der Meinung, China ist sehr unfair. China versuchte im Handel viel zu viel unfaire Vorteile an sich zu rein. Und deswegen bei der ersten Mal Präsident Trump hat dann sehr viel Arbeit mit einem mehr balancierten Handel. Ja? Aber bei der zweiten Periode als Präsident, also ab 2025, der Donald Trump hat schon eine neue Meinung. Nämlich, China ist nicht nur ein unfairer Handelspartner, China hat eine Ambition, Weltherrscher zu sein. Um Weltherrscher zu sein, ist unvermeidlich, der weltstärkste Land Amerika für das kommunistische Regime ein Hindernis für ihre Hegemonie zu streben. So, der Donald Trump hat verstanden, seit Anfang letztes Jahr, ja, China äußerstes Ziel ist, Amerika niederzuschlagen. Und deswegen arbeitet er proaktiv. Warum hat er die ganze Welt überrascht? Anfang 25 wollte er den Panama-Kanal zurücknehmen. Ja, und dann wollte er Grönland kaufen, ja, und dann plötzlich fängt er an, Venezuela, den Maduro festzunehmen und dann den Bombardement, den iranische Kernwaffenanlage. Alle diese großen Maßnahmen mit einem gemeinsamen Ziel, nämlich gerichtet an Kommunistregime in China.
Was mich abschließend jetzt noch interessieren würde, der US-Präsident kommt nach China. Ich vermute, wenn das vor 3, 4, 5 Jahrzehnten passiert wäre, dann hätte China gejubelt und sich gefreut, diese Ehre, dass der Präsident kommt. Aber mir scheint, dass sich das mittlerweile ein bisschen gewandelt hat, dass das chinesische Selbstbewusstsein mittlerweile ausgesprochen intakt ist. Man sieht, wie florierend die eigenen Städte entstehen, wie sauber sie sind, wie sicher sie sind, wie hochtechnologisiert China mittlerweile ist. Und dann sieht man Videos aus den Vereinigten Staaten, Drogenslums, Gewalt, Riots, also Ausschreitungen. Und dann denkt man sich, diese USA sollen für uns ein Ziel sein? Das ist das Gegenteil. Wir sind China, wir sind stärker als die USA. Wie sehen Sie dieses Selbstbild der Chinesen?
Wenn die Chinesen alle an den kommunistischen Parteipropaganda glauben, dann wahrscheinlich haben die diese Meinung, wie sie vorher sagte. Aber ich denke, es gibt immer noch die intelligenten Chinesen, die glauben nicht alles. Also ich habe unzählige Chinesen begegnet, die immer noch in China wohnen, die gehören die Höheren innerhalb der Wirtschaft, innerhalb der Politik, ja, und die glauben alle nicht mehr an die Propaganda. Das ist nur Bluff nach Bluff nach Bluff. Ja? Beispiel, laute Propaganda, wie China jetzt verfügt über bessere Waffen als die Amerikaner und wie sind, ja, bald Supermarkt Nummer 1 oder fast schon Supermarkt Nummer 1. Guck mal, was passiert in Venezuela. Als die Amerikaner den Präsident Maduro festnehmen wollten und die amerikanischen Kampfflugzeuge sind dann eingeflogen oder mit Hubschrauber eingeflogen, keine einzige wurde abgeschossen und nicht mal ein Versuch. Also warum? Weil diese fantastische chinesische Radarsystem, die Venezuela von China gekauft hat, ja, angeblich sogar solche unsichtbare Flugzeuge wie der F-35 entdecken kann. Alles stimmt nicht. Die sind alle wie schlafende Löwe. Ja? Und genauso in Iran. Die Amerikaner und die Israelis haben insgesamt 14.000 Ziele eingegriffen mit Flugzeugen. Alle Ziele wurden getroffen. Alle Flugzeuge außer einer F-15 wurden ohne Verletzung zurück nach ihrem Stützpunkt. Ja? Und warum? Weil das Luftverteidigungssystem, der Radar, ist von China. Die Rakete war von Russland. Aber die Raketen fliegen nicht, wenn das Radarsystem nicht alarmiert. Und das Radarsystem von China war wieder wie eine schlafende Löwe. Ja? Und dann, weil eine schlafende Löwe ist, so haben die amerikanischen Kampfflugzeuge und Bomber alle chinesische Radarsysteme zerstört. Ja? Und das ist eine Tatsache. Ich sage immer, China will der Welt zeigen, wie sie in den großen militärischen Macht durch diese fantastische große Militärparat, ja, durch den Platz der himmlischen Frieden. Aber ein perfekter Parat heißt nicht, dass man perfekt im Kriegsfeld gewinnen kann. Ja. Und Amerika macht keine Militärparat, aber in einem echten, realen Krieg hat gezeigt, total überlegen. Iran ist kein schwaches, kleines Land. Iran, militärisch von den Experten gesehen, ist die Nummer 8 Militärmacht der Welt. Ja? Und die haben fast 90 Millionen Menschen, ja, sogar größer als Deutschland. So, und was passiert in Iran? Iran war total passiv, könnte nicht viel zurückschlagen. So, das ist die Tatsache.
Schlafender Löwe oder springender Tiger? Donald Trump ist auf jeden Fall unterwegs in Richtung China. Wir sprachen mit Manyang Nghe, der Journalist und Berater der Geschäftsführung der Epoch Times Deutschland. Herzlichen Dank.
Bitte schön.
Die Europäische Union hat es wieder getan. Sie hat ihre Sanktionsliste erweitert. Wer auf dieser Liste steht, dem wird das Leben in der Europäischen Union deutlich erschwert oder praktisch unmöglich gemacht. Bislang traf das vor allem Russen, aber auch Deutsche, die aus Sicht der EU pro-russische Propaganda verbreiteten. Nun tauchen auf dieser Liste erstmals auch jüdische Organisationen auf. Ihnen wirft die EU Extremismus und Gewalt vor. Konkret geht es um Siedlerorganisationen im Westjordanland. Heute haben wir bei Kontrafunk aktuell ja bereits mit unserem Korrespondenten in Tel Aviv gesprochen, Pierre Heumann, und er fand zu diesem Phänomen der sogenannten Siedlergewalt deutliche Worte.
Der wichtige Punkt ist, dass die Regierung, die Armee, nichts dagegen unternimmt. Es streitet niemand ab, dass es einen jüdischen Terror gibt, auch wenn das Einzelfälle sind, aber die Tatsache besteht. Und Tatsache ist auch, dass die Regierung das relativ locker nimmt und nichts dagegen unternimmt, und auch die Armee unternimmt nichts oder zu wenig dagegen.
Darüber sprechen wir nun mit Netanel von Boxberg. Er wurde in Deutschland geboren, ging 1998 nach Israel und lebt seit 2005 in einer Siedlung in der Nähe von Bethlehem. In Israel wird das Gebiet, in dem er lebt, als Judäa bezeichnet. In Europa kennt man es als Westbank oder Westjordanland. Herr von Boxberg, herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank für die Einladung zu dem Gespräch.
Über jüdische Siedler wird viel gesprochen, mit jüdischen Siedlern eher selten. Beschreiben Sie uns doch mal Ihre Lebensrealität und Ihren Alltag. Also wie unterscheidet sich das vom Leben in Deutschland oder in Israel?
Erstens möchte ich Ihnen danken, dass ich diese Plattform bekomme, mal selber direkt und medienungefiltert zu einem Publikum zu sprechen. Ich glaube, das ist eins der Probleme, dass über einen gesprochen wird, aber man nie selber zur Sprache kommt, dass wenige hier direkt das Wort mit den Siedlern einmal suchen. Zu dem Alltag bei uns. Für Israelis sind Siedler ganz normale Israelis, einfach nur mit dem Wohnort in Judäa und Samaria. Es wird sehr wenig unterschieden, wer wo wohnt. Daher auch unser Alltag ist völlig gleichlaufend wie der Alltag in den anderen Gebieten von Israel. Von daher würde ich sagen, sind wir ganz stinknormale Israelis. Es gibt natürlich kleine Unterschiede. Die bestehen dadurch, wenn man zum Beispiel zur Arbeit nach Jerusalem fährt, dann kommen wir dort an einem Checkpoint vorbei und der schaut, wer in dem Auto drin sitzt, und dann wird man durchgewunken, und wenn man verdächtig aussieht oder gar ein palästinensisches Kennzeichen hat, dann wird man zur Seite gewunken und es wird kontrolliert, ob diese Person einen Passierschein hat oder berechtigt ist, ins israelische Kernland zu fahren. Aber das ist praktisch wie eine Ampel, praktisch nicht so beeinträchtigend. Anders sieht es aus im Baurecht, wenn ein Haus gebaut werden soll oder wie in meinem Fall, wir haben unser Haus ein bisschen erweitert nach oben, ein bestehendes Haus. Da mussten wir die Pläne zusätzlich zum Architekten und zur Kreisverwaltung auch zum Militär geben, und die hatten dann das letzte Wort zur Genehmigung zu geben. Das heißt, alle Bauvorhaben, wir gehen erstmal durch das Militär, und man kann eigentlich sagen, die jüdischen Bewohner von Judäa und Samarien sind die einzigen Menschen, die unter militärischer Herrschaft leben. Auch Gesetze von Israel müssen vom Militär bestätigt werden, bevor sie hier ihre Gültigkeit bekommen.
Wie ist denn Ihre persönliche Bedrohungslage? Wurden Sie selbst schon mal Opfer von Gewalt? Fürchten Sie einen Angriff wie den 7. Oktober 23?
Also persönlich fühle ich mich hier genauso frei und unbedrückt wie überall auch in Israel. Ich denke sogar, teilweise fühlt man sich sicherer in den Siedlungen, aus dem ganz einfachen Grund, dass hier die Sicherheit noch einen höheren Stellenwert hat. Also es gibt einen Zaun drumherum oder Kameras mit Bewegungsmeldern. Es gibt hier eine kleine Einheit, so eine Eingreifgruppe mit Freiwilligen, die, wenn es ein Problem gibt oder Alarm gegeben wird, dann schnell vor Ort ist mit Jeeps oder mit Waffen, je nachdem, was erfordert ist. Und man kann sehr schnell in der Theorie auf Terror reagieren, was sehr gut ist. Auch hat das Militär hier an den Straßen sehr hohe Präsenz. Außerdem tragen auch, würde ich mal sagen, 30-40% der Bewohner Schusswaffen. die im Notfall das Leben retten können. Diese Politik ist aber auch im Kern Israel auch vergrößert worden, dass mehr Leute sich selbst verteidigen dürfen.
Kern der internationalen Kritik an Israel und jetzt auch der Europäischen Union ist aber genau die umgekehrte Erfahrung. Also Gewalt von jüdischen Siedlern gegen Araber, Palästinenser in ihrer Gegend. Haben Sie das schon mal erlebt?
Nein, habe ich nie erlebt. Ich wohne hier 20 Jahre. Ich habe noch nie gesehen, dass irgendwie Juden, Israelis oder sonst wer irgendwie Palästinenser jetzt bedroht hätten oder angegriffen hätten. Das ist nicht Teil der Alltagserfahrung von jemandem, der hier lebt. Also dieses Phänomen oder diese Thematik ist sehr punktuell möglicherweise, aber hat mit der Lebensrealität nichts zu tun. Daher ist auch dieses Wort alleine, Siedlergewalt, ein totales Framing. Also weil es total verallgemeinert. Es stellt sogar einen Zusammenhang her, weil ich ein Siedler bin, weil ich hier siedle, greife ich eher zur Gewalt. Also das ist damit einkommen. Und das ist überhaupt nicht der Fall. Im Gegenteil, die Polizeistatistik von Israel sagt sogar aus, dass Judäa und Samarien die niedrigste Kriminalitätsraten in ganz Israel aufweisen. Das heißt, die Menschen hier sind super gesetzestreu.
Mein Eindruck ist, dass auch schon der Akt des Siedelns als Gewalt interpretiert wird. Also Sie kommen auf ein Gebiet, das Ihnen eigentlich nicht zusteht und fangen dort an zu siedeln, nehmen anderen etwas weg. Wie stehen Sie zu diesem Vorwurf?
Genau, ich denke, das ist auch der Trigger von dieser ganzen Geschichte. Es geht gar nicht um die spezielle Gewalt hier und dort. Auch auf dieser Liste, die jetzt erschienen ist von der Europäischen Union, da erscheinen ja jetzt nicht irgendwelche Terroristen, jüdische Terroristen mit Namen, sondern einfach Organisationen, zum Beispiel Regewim, die einfach nur protokollieren, wo Palästinenser jetzt illegal irgendwelche bauen, was da eigentlich ein neutraler Akt ist, oder Amana, eine Siedlungsbaugesellschaft, die nur Häuser bauen. Häuser bauen ist ja eigentlich kein Terrorismus. Es gibt nur vielleicht einen Streit, ob der Baugrund legal ist oder nicht legal. Es geht also um die Präsenz von Juden, die hier leben. Dazu habe ich Folgendes zu sagen. Juden haben hier immer gelebt. Juden haben auch vor 1948 hier gelebt, in der Stadt Hebron und in der Stadt Gaza auch. Gab es durchgehend durch die Geschichte immer jüdische Präsenz. Es gab jüdische Gemeinden, sogar Synagogen. Also für uns Juden ist ganz Israel historisches Siedlungsgebiet oder Wohngebiet der Juden gewesen, mit Höhepunkten, Niedrigpunkten. Aber man kann nicht sagen, dass bestimmte Gegenden gar nichts mit Juden zu tun haben, dass sie nicht dahin kommen können. Zum Beispiel meine Siedlung hat ihr Territorium schon 1934 von arabischen Nachbarn gekauft. Völlig legal, wurde in Bethlehem auch eingetragen. Und es gab einen jüdischen Bauernhof hier, ein Jahr, wurde er betrieben in den 30er Jahren des letzten Jahrhunderts. Und der wurde dann aus verschiedenen Gründen aufgegeben. Es gab auch dann später hier in Gush Etzion mehrere Kibbuzim, die mehrere Jahrzehnte lang hier funktioniert haben. Erst 1948 bei der Staatsgründung von den Jordaniern erobert worden sind und die Menschen wurden vertrieben.
Wie sehen Sie denn die Einschätzung unseres Korrespondenten Pierre Heumann? Einen Ausdruck haben wir ja gerade gehört. Also er schildert tatsächlich existierende Gewalt gegen Palästinenser und er sagte, das sei in Israel auch weitestgehend Konsens und er sprach sogar von jüdischem Terror.
Das halte ich für völlig überzogen. Es gibt natürlich in allen Gesellschaften kleine Gruppen, Dropouts, die soziale Probleme haben, die Gewalt suchen. Die gibt es auch in unserer Gesellschaft, wie überall anders auch, aber nicht in großen Mengen oder dass man sie pauschalisieren sollte. Und außerdem Gewalt wird von unserer Gesellschaft, von den Siedlern abgelehnt. Niemand würde hier klatschen, wenn ein Jude, ein Palästinenser völlig grundlos, ohne jetzt eine Notwehrsituation angreifen würde. Man würde sogar dem helfen. Also das ist völlig klar. Es wird abgelehnt. Also wenn unsere Nachbarsjungen hier Steine werfen würden, dann wäre hier sofort, kämen die Eltern zusammen und die Erzieher und Lehrer und würden da eine Sitzung abhalten. Das ist völlig inakzeptabel, so etwas.
Heumann sagte ja auch, es geht gar nicht so sehr darum, von wem diese Gewalt ausgeht. Ob das jetzt tatsächlich Siedler sind oder ob das radikale Hooligans sind, die in die Siedlungsgebiete reisen und dort dann Gewalt gegen Palästinenser ausüben. Entscheidend sei auch, dass sowohl die Sicherheitskräfte, das Militär als auch die Regierung dagegen nicht ausreichend vorgehen würden. Das wird also quasi toleriert und man kann ja dann in den Raum stellen, ob es nicht vielleicht sogar gewünscht wird.
Nein, wenn solche Fälle stattfinden, wird das Militär auch gerufen, meistens auch schon von den Arabern selber. Und die greifen ein. Also es ist nicht so, dass die freie Hand haben und die können machen, was sie wollen. Wenn das bekannt wird, dann sind die Sicherheitskräfte dort und das ist auch gut, dass es so ist. Und die werden dann festgenommen oder sonst was. Aber wie gesagt, wir reden hier von sehr kleinen Zahlen. Diese Zahlen, die offiziell angegeben werden von 8.600 Fällen in den letzten 10 Jahren, wenn man die sich genau durchschaut, sind das vielleicht 10%, die irgendwie überhaupt in diese Kategorie fallen könnten. Und dort ist es auch nicht klar, von wem die Gewalt ausgegangen ist. Auch ein Jude, der sich verteidigt, der wird dann auch der Gewalt beschuldigt und so weiter. Oder ein Jude, der auf den Tempelberg geht, das fällt auch in die Kategorie des Siedlerterrorismus. Normalerweise ist Terrorismus auch ein ganz klarer Begriff hier in dieser Gegend. Wenn Menschen ermordet werden, wann werden Palästinenser von Juden ermordet? Also das ist ja ganz selten der Fall. Also ich kann mich jetzt nicht an, seit Baruch Goldstein nicht an einen konkreten Fall erinnern. Es ist so selten und deshalb kommt die auch in die Presse, aber es ist kein Massenphänomen. Also das weise ich ganz klar zurück und repräsentiert überhaupt nicht die Siedler, die hier ganz friedlich leben möchten. Wenn irgendwo ein Land gegründet wird, sagen wir jetzt mal Palästina, warum müssten dann theoretischerweise jüdische Bewohner gehen? Also auch im Elsass sind ja auch nicht nach dem Ersten Weltkrieg dann alle Deutschsprachigen ins Deutsche Reich zurückgegangen oder sonst wo. Es leben auch in Israel 20% Araber. Die gehen ja dann auch nicht logischerweise nach Palästina. Das ist der erste Kritikpunkt, den ich daran habe, dass Privateigentum nicht respektiert wird. Aber das Zweite und das viel Schwerwiegende ist eigentlich, dieser Staat Palästina, der wird gar nicht gebaut. Ich sehe gar keine Bestrebung, irgendwie ein demokratisches System zu bauen, wo, in dem die Menschen mitsprechen können. Die Palästinenser haben seit Jahrzehnten eigene Verwaltungsstrukturen. Sie werden nicht genutzt, Demokratie zu fördern, die Pressefreiheit weiter zu öffnen, auch mal andere Stimmen, moderate Stimmen hören zu lassen. Nein, die Schulbücher werden mit Hetze versehen. Die Terroristen werden als Märtyrer bezeichnet und als Helden dargestellt. Es gibt sogar ein System, dass diese Terroristen bezahlt werden von der palästinensischen Autonomiebehörde, je nach Höhe ihrer Hauptstraße in Israel, und so einen Anreiz geben, den Terror weiterzufolgen. Wir haben auch im Gaza gesehen, dass 20 Jahre Selbstständigkeit nicht zu einem friedlichen Nebeneinander geführt hat. Nein, dann hat die, statt eine Infrastruktur für die Bevölkerung zu investieren, hat man halt nur Terrorstruktur gebaut unterirdisch. Das fehlte natürlich da den normalen Leuten. Und wir sehen, es ist völlig unrealistisch zu glauben, dass dort ein demokratischer Staat gebaut wird, neben dem man leben könnte. Und daher ist dieser Gedanke völlig theoretisch und unrealistisch, selbst wenn man das wollte.
Wir bedanken uns bei Nathaniel von Boxberg. Er lebt seit über 20 Jahren in einer Siedlung in Judäa, auch als Westbank bzw. Westjordanland bezeichnet.
Ja, vielen Dank.
Das war's auch schon wieder heute mit Kontrafunk 1820. Mein Name ist Benjamin Golme und ich bedanke mich für Ihr Interesse. Diese Sendung wurde ermöglicht von Andreas Horn in der Produktion und Katharina Schmieder und Colin McMahon in der Redaktion. Und sie wurde natürlich ermöglicht von Ihnen, von unseren Kontrafunk-Unterstützern. Über 180 Aktionäre sind bereits an Bord, denen gebührt ein ganz besonderer Dank. Und Tausende, die uns immer wieder mit Spenden unter die Arme greifen, sind auch gegrüßt. Wir versprechen, wir machen weiter, mutig und engagiert. Und Informationen, wie Sie uns dabei unterstützen können, gibt es auf unserer Internetseite kontrafunk.radio. Hier bei uns darf ich Ihnen jetzt noch zwei Sendungen ans Herz legen. Jennifer Larry geht in der Musikstunde auf die Spuren eines versteckten Juwels der klassischen Musik. Er hat zu Lebzeiten nicht den Ruhm bekommen, der ihm gebührt, und nach Lebzeiten auch nicht. Aber das ändert sich heute um 21 Uhr in der Musikstunde. Und das Österreich-Magazin berichtet unter anderem über Leistungskürzungen in der gesetzlichen Krankenversicherung und über Untauglichkeit von Wasserstoffbussen im Linienbetrieb. Das Österreich-Magazin präsentiert von Bernhard Heinzelmeier. Hören Sie heute Abend ab 22 Uhr. Und morgen gibt es ausnahmsweise kein 18:20. Wir wünschen Ihnen stattdessen einen schönen Feiertag.